WHO-Pandemievertrag beschlossen. Türöffner für die globale Gesundheitsdiktatur. AWEF-Petition. Nein zum Krieg. Schon jetzt über 50.000 Unterschriften für den Frieden. Und im Interview des Tages FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker zum Corona-Untersuchungsausschuss. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Kritiker und unabhängige Beobachter hatten gewarnt. Nun ist es Realität. Am heutigen Dienstag hat die Jahresversammlung der Weltgesundheitsorganisation WHO den umstrittenen Pandemievertrag verabschiedet. Das teilte die WHO in Genf mit. Das Ergebnis kam nicht überraschend. Bereits am Montag hatte es im zuständigen Ausschuss der Mitgliedstaaten keine Gegenstimmen und nur 11 Enthaltungen gegeben. Der Vertragstext war bereits im April finalisiert worden und musste auf der Versammlung lediglich bestätigt werden. Das Abkommen sichert der WHO unter anderem Zugriff auf 20% der weltweiten Impfproduktion zu. Zudem werden Maßnahmen wie Lockdowns, Reisebeschränkungen und Impfnötigungen ausdrücklich erwähnt, bekannt aus der Corona-Zeit. Zwar enthält der Vertrag offiziell keine rechtlich bindenden Verpflichtungen für künftige Pandemiemaßnahmen. Beobachter sprechen jedoch von einem sogenannten Soft Law, also Vorgaben, die politisch und faktisch Wirkung entfalten. Sie warnen, nationale Regierungen könnten mit Verweis auf das Abkommen künftig Kritiker übergehen und Maßnahmen durchsetzen. Damit der Pandemievertrag in Kraft tritt, muss er nun noch von mindestens 60 WHO-Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Was das Abkommen konkret für Deutschland und Österreich bedeutet, kommentiert auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens in Berlin.
Wir sind im Krieg gegen das Virus und wir dürfen nicht abrüsten. Diese Worte stammen nein nicht von Emmanuel Macron, sondern von Nina Warken, der neuen Bundesgesundheitsministerin, residierend in diesem Gebäude. Zugegeben, auf die reale Corona-Politik ihrer Partei hatte sie wenig Einfluss und die Mitarbeiter müssen auch nicht mehr wie unter Karl Lauterbach mit Maske im Gebäude rumrennen. Aber ansonsten ist Nina Warken eine Schwester im Geiste ihres Amtsvorgängers. Vor wenigen Tagen traf sie sich mit WHO-Chef Tedros und hatte ein Geschenk mit dabei. Sie erfahren darüber mehr im Verlaufe dieser Nachrichten. Und natürlich wird Deutschland den WHO-Pandemiepakt unterzeichnen und ratifizieren. Etwas anderes ist gar nicht denkbar. Aber spielt dieses Abkommen überhaupt noch eine Rolle? Jetzt, wo die USA aus der WHO faktisch bereits ausgetreten sind, auf jeden Fall nicht mehr mitmachen. Wenn das Zentrum weg ist, was will der Vorhof da noch wiehern oder gar durchsetzen? Da soll man sich nicht täuschen. Denn insbesondere EU-Europa schickt sich an, zum globalistischen Ersatzzentrum zu werden, solange die Regierung Trump-Kennedy die internationalen Masken- und Spritzenvorstellungen stört. Und nicht nur im Bereich der Gesundheitspolitik. Während in Washington von Meinungsfreiheit die Rede ist, will die neue Koalition in Berlin das Lügen unter Strafe stellen. Lügen, das sind natürlich alle Wahrheiten, die der Regierung nicht gefallen. Während in den USA offen von nationaler Souveränität die Rede ist, werden in Europa Wahlen annulliert, rückgängig gemacht und man überlegt in Deutschland Oppositionelle von der Kandidatur auszuschließen. Und so wird es auch in der Gesundheitspolitik weitergehen. Gerade weil in den USA der WHO-Pandemiepakt nicht umgesetzt wird, gerade deshalb wird man in Brüssel und natürlich auch in Berlin verstärkt auf eine Durchsetzung einer Impfdiktatur, einer Lockdown-Drohung setzen. Nicht im Moment. Jetzt läuft ein anderer Krieg, nicht der gegen das Virus, aber die nächste Plandemie, sie wird kommen. Das hat WHO-Chef Tedros ja bereits angekündigt. Und da erinnern wir uns, es war auch 2020, 2021 nicht anders. Als es in den USA keine Masken gab, wurden sie hier nur strenger verurteilt. Als selbst in Teilen Europas die Corona-Maßnahmen nur auf dem Papier standen. Da wurde in Deutschland festgenommen, wurden Strafbefehle ausgestellt, gab es in Deutschland die einrichtungsbezogene und in Österreich die richtige Impfpflicht. Und die, die das damals taten, die sind noch im Amt. Entweder in Person oder eben als ihre geistigen Nachfolger. Der WHO-Pandemiepakt, er bleibt eine Gefahr. Dessen müssen wir uns bewusst sein.
Bereits am Montag hat die deutsche Bundesregierung weitere 10 Millionen Euro an die WHO zugesagt. Damit erhöht Berlin die Mittel für die Organisation zum zweiten Mal innerhalb von 6 Wochen. Scharfe Kritik an dieser Entscheidung äußerte der stellvertretende Vorsitzende der Medizinervereinigung MWGFD, Ronny Weichel. Gegenüber auf 1 erklärte er, es ist unerträglich mit ansehen zu müssen, wie sich die deutsche Bundesregierung immer weiter von der Globalistenmafia vor den Karren spannen lässt und der weltweit größten Pharma-Lobby-Organisation, genannt WHO, weiterhin zig Millionen Euro deutscher Steuergelder in den Rachen wirft. Geld, mit dem die Nationalstaaten weiter entmündigt werden sollen, um so schnell wie möglich eine globale Gesundheitsdiktatur zu etablieren. Ein weiteres Ziel des WHO-Pandemievertrags ist es, die Corona-Politik im Nachhinein reinzuwaschen und jede kritische Aufarbeitung im Keim zu ersticken. Bis heute wurden die beispiellosen Grundrechtseingriffe der Covid-Jahre nicht aufgeklärt. Auch in Österreich herrscht weiter Schweigen. Ob sich das jetzt ändert, erfahren Sie im Interview des Tages, gleich hier bei uns. Die deutschen Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee können künftig auch für militärische Zwecke genutzt werden. Das geht aus einem aktuellen Flächenentwicklungsplan des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie hervor. Die Bundeswehr erhält dadurch die Befugnis, auf den Anlagen Sende- und Empfangsgeräte zu installieren und zu nutzen. Zudem müssen die Betreiber künftig eigene Radarsysteme an den Windrädern anbringen und die gewonnenen Daten mit den deutschen Behörden teilen. Auf diesem Weg sollen die Routen russischer Schiffe und U-Boote aufgespürt und besser überwacht werden. Beobachter befürchten jedoch, dass dadurch kritische Energieinfrastruktur zum Ziel feindlicher Angriffe werden könnte. Eine entsprechende Anfrage von auf 1 ließ das Bundesamt für Seeschifffahrt bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Die Behörde teilte ebenfalls nicht mit, seit wann eine solche Planung im Gespräch war. Laut dem Statistischen Bundesamt wurden im Jahr 2024 29% der deutschen Stromversorgung durch Windkraft erzeugt. Nicht nur die militärische Nutzung von Offshore-Windparks beweist, die Kriegsgefahr in Europa wächst. Ganz offen bereiten sich die Globalisten und in ihrem Auftrag die Systempolitiker auf einen Waffengang vor. Doch die Völker wollen keinen neuen Weltenbrand. Das beweist auch der große Erfolg der Petition Nein zum Krieg, Ja zum Frieden des AWEF. Schon jetzt haben mehr als 50.000 Menschen unterzeichnet. Das bedeutet mehr als 50.000 Mal Nein zur Kriegstreiberei von Politik und Wirtschaft, die auf dem Rücken von uns allen ausgetragen wird. Für ein Ende der Eskalation und den Beginn einer echten Friedenspolitik. Darf der Berliner Verfassungsschutz künftig Oppositionelle öffentlich denunzieren? Genau das befürchten Beobachter angesichts eines geplanten Gesetzes in der deutschen Hauptstadt. Demnach soll der Inlandsgeheimdienst künftig bekannt geben dürfen, wen er als extremistischen Verdachtsfall führt. Bislang darf die Behörde solche Informationen nur gegenüber Abgeordneten des Landesparlaments unter strikter Geheimhaltung weitergeben. Hintergrund der Neuregelung sind offenbar Forderungen nach einem härteren Vorgehen gegen AfD-Mitglieder, etwa in Form von Berufsverboten. In anderen Bundesländern wurde dies damit begründet, dass die Partei vom Verfassungsschutz als Verdachtsfall eingestuft wurde. Auch in Berlin soll der Geheimdienst den Landesverband entsprechend beobachten, durfte dies bislang jedoch nicht öffentlich bestätigen. Der Gesetzesentwurf wurde am heutigen Dienstag von der schwarz-roten Landesregierung beschlossen. auf 1 wird es sich auch weiterhin nicht nehmen lassen, über die Umtriebe des Verfassungsschutzes zu berichten. Im Gegensatz zu den Geheimdienstgutachten ist unsere Berichterstattung frei zugänglich und muss nicht erst geleakt werden. Damit wir Sie weiterhin kostenlos informieren können, sind wir aber auf Ihre Unterstützung angewiesen. Obwohl uns unser letztes Spendenkonto gekündigt wurde, erreichen Sie uns noch über PayPal und Kreditkarte oder über einen Einkauf unter www.auf1.shop. Die FPÖ Niederösterreich hat scharfe Kritik am Modell der Bezahlkarte für Asylbewerber geübt. Die Erfahrungen in Deutschland hätten gezeigt, dass trotz allem Zahlungen ins Ausland weiterhin möglich seien, äußerte Landesrat Dr. Christoph Luisser in einer Presseaussendung. Er bezog sich dabei auf einen Bericht der Tageszeitung Die Welt, nachdem in Deutschland Zahlungen an Schlepper nach wie vor möglich seien. Auch in Österreich plant Innenminister Karner die Einführung einer bundesweiten Bezahlkarte für Asylbewerber noch in diesem Jahr. Luisa stellt daher fest, Zitat, jetzt zeigt sich, die Warnungen waren berechtigt, das Karner-Projekt ist gescheitert. In Niederösterreich wird dagegen eine sogenannte Sachleistungskarte verwendet. Damit sind Überweisungen grundsätzlich nicht möglich. Zwei der Identitären, die trotz eines Ausreiseverbotes zum Remigrationsgipfel nach Italien gereist waren, wurden am Flughafen München von schwer bewaffneten Polizisten in Empfang genommen und kontrolliert. Ein kurz vor Beginn der polizeilichen Maßnahme auf X veröffentlichtes Video zeigt mindestens 8 mit Schusswaffen ausgestattete Polizisten. Ob die identitären Aktivisten für ihre Ausreise noch inhaftiert wurden, war bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Und wir kommen zum heutigen Interview des Tages mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker.
Morgen Mittwoch findet auf Antrag der FPÖ eine Sondersitzung des Nationalrates statt. Dabei werden die Freiheitlichen den bereits angekündigten Untersuchungsausschuss zum Machtmissbrauch im Innenministerium beantragen. Es geht dabei vor allem um die Rolle der ÖVP im Zeitraum der Koalition mit den Grünen. Die FPÖ vermutet in Teilen der ÖVP einen tiefen Staat, was diese zurückweist. 2 exemplarische Fälle sind Gegenstand der Untersuchung. Zum einen der mysteriöse Tod des ehemaligen Justizsektionschefs Christian Pilnacek. Da sei geschlampt und politisch Einfluss genommen worden, ist die FPÖ überzeugt. Zweiter Punkt ist Corona. In der Pandemie seien Bürger systematisch eingeschüchtert und behindert worden. Auch hier soll ein möglicher Machtmissbrauch beleuchtet werden. Was der U-Ausschuss wirklich bringen kann und welche Konsequenzen die Ergebnisse für die ÖVP haben könnten, darüber spreche ich jetzt mit FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker. Grüß Gott, Herr Hafenecker.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Herr Hafenecker, bei der morgigen Sondersitzung des Nationalrats wird die FPÖ ihren Antrag auf einen U-Ausschuss stellen. Der Fall Pilnacek und Corona sollen auf möglichen Machtmissbrauch seitens des Innenministeriums untersucht werden. Erwarten Sie sich brisante Ergebnisse?
Absolut. Und wie Sie wissen, bin ich ja schon lange dem tiefen Staat der ÖVP auf den Fersen. Es hat ja schon einige Untersuchungsausschüsse gegeben, wo genau das zum Thema gemacht worden ist. Und für mich ist gerade der Machtmissbrauch der ÖVP, der aus dem Innenministerium heraus passiert, natürlich etwas absolut Untersuchungswürdiges. Und genau deswegen haben wir uns auch die 2 Fälle, die 2 zentralen Fälle, die im Innenministerium momentan gerade vorliegen, hergenommen und darum auch unseren Untersuchungsausschuss gebaut. Also wie Sie richtig gesagt haben, zum einen gibt es aus unserer Sicht ganz, ganz massive Ungereimtheiten, was die Ermittlungen rund um den Tod von Christian Pilnacek, den ehemaligen Doppelsektionschef im Justizministerium, betrifft. Also hier muss man wirklich absichtlich weggeschaut haben, um nicht zu erkennen, dass es nicht einfach so als Selbstmord abqualifizierbar und abhandelbar ist. Das ist einmal das eine. Und das andere zentrale Element, das wir in diesem Untersuchungsausschuss mitverfolgen, ist natürlich das, was Herbert Kickl auch vor den Wahlen versprochen hat. Also die Aufklärung von Corona, die muss es mit der Freiheitlichen Partei geben. Wir haben das auch auf mehrere Säulen aufgebaut, da können wir vielleicht später noch drüber reden. Aber auch eine zentrale Säule ist eben dieser Untersuchungsausschuss, wo wir uns punktuell vor allem auf das Vorgehen des Innenministeriums gegen die eigene Bevölkerung konzentrieren wollen. Das heißt, dass alle Repressalien, die es aus dem Innenministerium gegeben hat, also wirklich, wo man ganz offensichtlich politisch gewollt massiven Druck auf die Bevölkerung ausgeübt hat, Grund- und Freiheitsrechte beschnitten hat und vieles andere. Also auch da sehen wir eine politische Verantwortung, die irgendjemand übernehmen muss. Und genau das ist das Ziel, auch das aufzuklären.
Bleiben wir gleich bei Corona. Hier wurde aus meiner Sicht, ein Jahrhundertverbrechen begangen, wo man Menschen in eine experimentelle Impfung hineingezwungen hat, mit fatalen Folgen. Einerseits wurden Existenzen ruiniert, andererseits gibt es viele Impfgeschädigte, die jetzt überhaupt keine Hilfe haben und alleine dastehen. Sollte hier der Untersuchungsausschuss zu wirklich brisanten Ergebnissen kommen, wird es hier Konsequenzen für die Mitwirkenden geben? Könnte es auch strafrechtliche Folgen haben?
Ja, davon gehe ich aus, also wenn man hier wirklich nachweisen kann, und davon gehe ich auch aus, dass es hier entsprechende Dinge gegeben hat, dann ist ja der Untersuchungsausschuss sozusagen nicht das Tribunal, jetzt jemanden vor Gericht zu stellen, aber es gibt einige Untersuchungsausschüsse, hier geht es ja nur darum, die politische Verantwortung zu klären, aber es sind natürlich aus einigen Untersuchungsausschüssen heraus dann schon Strafverfahren entstanden. Denken Sie zum Beispiel an das Kasach-Verfahren, Casinos Austria, denken Sie an Lucona, denken Sie an Noricum. Das heißt also, ist ja nicht so, dass ein Minister jetzt die Bildfläche verlässt, ja, und dann schlussendlich nicht mehr haftbar für die Dinge ist, die er irgendwann einmal im Zuge seiner Amtsausübung ausgeführt hat. Nein, im Gegenteil. Also wenn hier massive Ungereimtheiten zutage kommen, wovon ich ausgehe, dann muss das natürlich auch strafrechtliche Konsequenzen haben, denn solche Verbrechen verjähren ja auch nicht. Ne? Und wir haben ja auch das Beispiel aktuell von Sebastian Kurz, auch der hat ja sozusagen aus einem Untersuchungsausschuss heraus ein Strafverfahren bekommen. Das heißt, dass das ist jetzt nichts Neues und auch nichts Ungewöhnliches. Und ist natürlich auch das Ziel, soll es zu Ungereimtheiten gekommen sein, sollten hier wirklich Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten worden sein. Und das ist ja evident, ja. Dann muss das natürlich auch Konsequenzen haben. Und der Untersuchungsausschuss ist ja für uns auch insofern wichtig, gerade was den Teil Corona betrifft, weil man sich zwar in jedem anderen Bereich immer wieder an die Menschenrechtscharta wendet und beziehungsweise die heranzieht als Grundlage für ein gewisses Tun. Auf der anderen Seite, was das Beschneiden von Grund- und Freiheitsrechten betrifft, ja, da wird die Menschenrechtscharta dann mit Füßen getreten. Also irgendetwas muss einem einmal recht sein und kann man nicht vorstellen, dass das dann auch ohne rechtliche Konsequenzen bleibt.
Können Sie sich vorstellen, wenn Sie Ihren Bericht veröffentlichen, dass es hier Juristen gibt, die einhaken und dann diese Belange vortragen, beziehungsweise eben hier das Strafrecht in Anspruch nehmen?
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Und wir bekommen ja immer wieder Zuschriften auch von Juristen, aber auch von Menschen, die also sagen, in diesem und jenem Bereich sehen sie ihre Rechte massiv beschnitten und genau das gilt es ja auch entsprechend nachzuvollziehen und hier auch mal sichtbar zu machen, dass hier zu Straftaten gekommen sein wird. Das heißt, das ist natürlich ein wesentliches Element des Untersuchungsausschusses. Wenngleich noch einmal, man darf es nicht falsch verstehen, ein Untersuchungsausschuss per se kann nie dazu führen, dass Menschen vor Gericht gestellt werden, sondern es geht darum, die politische Verantwortung zu klären. Aber, und das ist die gute Nachricht, aus den Untersuchungsausschüssen heraus sind natürlich schon viele Strafverfahren entstanden. Und das muss natürlich auch der Anspruch bei uns sein, denn warum ist uns die Corona-Aufklärung auch so wichtig, weil man hier wirklich mit der Bevölkerung in vielerlei Hinsicht experimentiert hat, nämlich auch was den Entzug von Grund- und Freiheitsrechten betrifft. Auch das Recht auf Familie und vieles andere wurde hier mit Füßen getreten und unmöglich gemacht. Es wurden Kinder nicht in die Schulen gelassen oder generell nach Hause geschickt. Es hat Diskriminierung auf jeder Ebene gegeben, gerade zwischen geimpft und ungeimpft. Das beschäftigt bis heute eine große Zahl an Psychologen und vieles andere mehr vom wirtschaftlichen Schaden gar nicht zu sprechen. Also es gibt hier ein sehr großes Feld, das man beackern muss. Wir machen das ja auch gerade mit unseren über 800 parlamentarischen Anfragen. Das ist einmal eine Säule dieser Aufklärung. Die zweite Säule ist natürlich jetzt speziell auf das Innenministerium zugeschnitten, das Vorgehen der Polizei. Da muss man die Frage stellen, in wessen Auftrag ist das eigentlich passiert, denn sowas macht die Polizei nicht von selbst, sondern muss einen politischen Willen dazu geben. Das ist sozusagen die nächste Säule. Dann gibt es natürlich auch noch die Auskunftspflichtbegehren, die viele Bürger bereits geäußert haben. Das heißt, dass auch als Bürger kann man ja nach dem Auskunftspflichtgesetz gewisse Akteneinsicht fordern. Also auch das ist eine wesentliche Säule. Auch das arbeiten wir in unsere Corona-Aufklärung mit ein. Und dann kommt natürlich auch noch momentan der Abgeordnete Hauser auf europäischer Ebene dazu, der ja gerade dabei ist, einen Untersuchungsausschuss auf europäischer Ebene in die Wege zu leiten. Meines Wissens hat er die nötigen Unterschriften schon besammelt. Jetzt stellt sich nur mal die Frage, wie die Europäische Union dann mit ihrer angeblich so demokratischen Konstitution umgeht und ob man da jetzt wieder irgendwelche Tricks anwendet, um diesen Untersuchungsausschuss zu verhindern oder ob man das einmal als gegeben sieht, dass es hier ein entsprechend unterstütztes Verlangen gibt, diesen Untersuchungsausschuss auch auf europäischer Ebene durchzuführen. Das heißt, es gibt also vier Säulen, die wir jetzt einmal, auf die wir jetzt einmal die Corona-Aufklärung aufbauen. Und vielleicht noch eines dazu. Der Untersuchungsausschuss, den wir morgen einbringen werden, der ist ja quasi auch zeitlich limitiert, also der darf nicht länger als maximal 14 Monate dauern. Wenn der dann abgeschlossen ist, obliegt uns natürlich sofort wieder die Möglichkeit, einen neuen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Das heißt also, wenn Sie im Zuge unserer Aufklärungsarbeit rund um Corona weitere Hinweise ergeben, wo es wieder um die Frage der politischen Verantwortlichkeit geht, ja, dann ist es natürlich eine ganz, ganz leichte Übung, auch in diesem Bereich einen weiteren Untersuchungsausschuss zu verlangen. Den können wir freiheitlich alleine erzwingen.
Werden Sie den Bericht, den Sie aus den Ergebnissen des U-Ausschusses zusammentragen, dann auch veröffentlichen?
Selbstverständlich, das ist auch rechtlich so vorgesehen. Das heißt, der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses, der wird zwar durch die Verfahrensrichter gemacht, die sind aber wiederum verpflichtet, die einzelnen Fraktionsberichte, also den Bericht einer jeden Partei, die im Untersuchungsausschuss dabei ist, an den Bericht anzuhängen. Das heißt, das wird öffentlich zugänglich sein. Ich habe aber natürlich auch vor, nicht jetzt sozusagen erst in einem Jahr oder in eineinhalb Jahren darüber weiterzureden, was beim Untersuchungsausschuss herausgekommen ist, sondern ich werde natürlich immer wieder auch die Zwischenstände bekannt geben und hoffe, dass ich auch auf eins die Möglichkeit habe, das zu tun.
Stichwort Bericht. Das Weiße Haus hatte jetzt auf seine Seite eine ganze Reihe von Corona-Lügen entlarvt und hat das richtig gestellt. Dort gibt es auch einen knapp 600 Seiten Bericht eines U-Ausschusses, der dort seit 2023 einberufen wurde. Interessant ist, dass auf der Seite des Weißen Hauses das Coronavirus als nicht natürlichen Ursprungs bezeichnet wird, dass es wahrscheinlich aus der Funktionsgewinnforschung in Wuhan künstlich geschaffen wurde und von dort freigesetzt wurde. Wird man solche Informationen auch irgendwann einmal auf der Seite der Freiheitlichen, auf der Webseite der Freiheitlichen Partei finden?
Ja, natürlich muss man diese vielen Informationen, die es jetzt gibt, und da geht es ja nicht nur um das, was in den Vereinigten Staaten gerade stattfindet, sondern natürlich auch um die RKI-Files und anderes, das muss man natürlich alles in die Gesamtbetrachtung mit einfließen lassen. Also wir sperren uns da überhaupt nicht dagegen, im Gegenteil. Also da gibt es ja dann noch die Komponente, auch was die Impfstoffbeschaffung durch die Frau von der Leyen betrifft, ne, die jetzt gerade eine massive Niederlage vor Gericht erlitten hat. Das heißt, also auch hier wäre es einmal interessant, wie diese Milliardenanschaffung des Impfstoffes zustande gekommen ist. Und ich hoffe tatsächlich, dass man auch bald hier den SMS-Verkehr der Kommissionspräsidentin in irgendeiner Art und Weise zu sehen bekommen. Also es ist gerade so, dass sich die Wahrheit ja nicht immer verbergen lässt, sondern dass die Wahrheit am Ende immer ans Licht kommt. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig, diese verschiedenen Quellen, die es gibt, alle zusammenzuführen und natürlich auch seine Ableitungen für Österreich und für das nationalstaatliche Vorgehen daraus abzuleiten. Also selbstverständlich werden wir alle Informationen, die wir bekommen können, diesbezüglich auch verwenden. Und da kommt dann noch eine weitere Komponente dazu. Also jetzt wird einmal PÖP das zugegeben, wofür man früher noch als Corona-Leugner bezeichnet worden ist und als Rechtsextremist verunglimpft worden ist. Das bestätigt sich jetzt alles, nicht? Und wir sind jetzt schon weit weg von dieser Evidenz, die damals ja immer vom ORF und von anderen Systemmedien getrommelt worden ist. Aber eine Komponente, die wir im Untersuchungsausschuss diesbezüglich auch beleuchten wollen, ist die Einflussnahme auf die Systemmedien in diesem Zusammenhang. Denn wir wissen ja mittlerweile eines, dass also es in der Corona-Zeit ja nicht nur die normale, unter Anführungszeichen, die ohnehin verändert gehört, Medien- und Presseförderung gegeben hat, sondern dass man in massiv überdurchschnittlicher Masse hergegangen ist und die Systemmedien mit Inseraten und Schaltungen auch noch beglückt. Und da sind, glaube ich, noch einmal über 100 Millionen Euro an die Medien ausgeschüttet worden. Und da stellt sich auch die Frage, wer hat das eigentlich verlangt? Wer hat das politisch angeordnet? Und was war das Ziel dieses Geldregens, der über die Systemmedien hereingeprasselt ist? Also ich kann es Ihnen aus meiner Sicht natürlich beantworten. Da ging es nur darum, um regierungsfreundliche Berichterstattung zu generieren. Und am Ende werden sich natürlich auch diese Medien erklären müssen, warum sie von den Prinzipien der vierten Macht im Staat, also von dem von der Aufgabe des Journalismus, gewisse Missstände aufzuzeigen, abgerückt sind und am Ende des Tages selbst zum verlängerten Arm der Regierung geworden sind.
Es wäre auch interessant herauszufinden, wer diese Informationen, die von den Medien dann verbreitet wurden, vorgegeben hat, weil es gab ja hier oft Textmodule, die identisch waren und hier massiv wirklich Lügen verbreitet wurden. Es passiert auch heute noch. Ich lese in Kommentaren einer großen Tageszeitung, wo das Medikament Ivermectin immer noch als Wurmmittel bezeichnet wird, was es auch ist, aber es ist noch viel mehr. Es hilft eindeutig zur Kämpfer von Covid-19. Es war also ein gutes Medikament. Und ich frage mich immer, wie Journalisten, die das schreiben, ungestraft davonkommen können. Das ist eine glatte Lüge.
Ja, das ist genau der Punkt. Also ich maße mir das jetzt nicht an, das medizinisch zu beurteilen, nachdem ich kein Arzt bin, aber genauso wenig sollten das auch Journalisten tun. Nicht? Und das ist der springende Punkt, weil die haben ja alle so getan, als ob sie jetzt nebenbei auch noch Infektiologen wären und hier die Weisheit mit dem Löffel gefressen hätten. Und genau das ist ja auch der springende Punkt, den es aufzuklären gilt. Und das mit den Textmodulen ist mir natürlich genauso aufgefallen. Das heißt, es muss ja, und deswegen ist es ja auch wichtig, hier das in einer Gesamtsicht zu betrachten, es muss ja sozusagen irgendwo eine Stabstelle gegeben haben, die den Journalisten vorgegeben hat, welche Textbausteine man verwenden könnte und wo sozusagen die Zielrichtung hingeht. Ne? Und das ist sozusagen im Umkehrschluss der Grund dafür, warum es so massive zusätzliche Geldleistungen an diese Systemmedien gegeben hat. Und das ist natürlich zu hinterleuchten. Da bin ich absolut dabei. Und das sieht man auch in vielen anderen Bereichen, nicht? Wie man immer wieder die Medien einkauft und auf der anderen Seite andere Medien auslässt. Und ein Beispiel, das ich hier immer wieder ganz gerne bringe. Ich meine, warum werden zum Beispiel Inserate, die für die Impfung begeistern sollen, ja, in Systemmedien geschalten, wo ohnehin schon die Mehrheit der Leserschaft geimpft war. Ja. Das kann ja nicht sozusagen dazu dienen, dass sich jetzt noch mehr Menschen impfen lassen, denn den Leser vom Standard oder vom Falter oder was auch immer, die waren ja ohnehin Impfbefürworter. Ja. Da hätten wir ja eher in kritische Medien gehen müssen, um eine sogenannte Aufklärung zu betreiben. Jetzt bin ich froh, dass das nicht passiert ist, ja, weil ich grundsätzlich die Impfung ablehne in diesem Zusammenhang. Aber man sieht schon, der Zweck war nie, die Bevölkerung zu informieren, sondern der Zweck war immer nur der, Systemmedien am Schmäh zu halten und sozusagen auf Linie zu halten und denen irgendwie Geld zukommen zu lassen. Sinn ergibt es genauso wenig wie zum Beispiel Inserate der Polizei oder des Bundesheers in der Zeitschrift des österreichischen Seniorenbundes, wo man für junge Polizisten und Rekruten geworben hat. Ja. Also das ist einfach nicht das richtige Zielpublikum. Das ist schlicht und ergreifend nur Geld des Staates in die Hand genommen worden, um sozusagen den gewünschten Effekt zu erzielen. Das hat es in Corona gegeben, das hat es im Zusammenhang mit der Klimakrise gegeben und in vielen, vielen anderen Bereichen. Es ist verdeckte Parteienfinanzierung und so muss man das auch benennen.
Ein zackiges Rotfront erwartete man früher bei der Linken. Heute ist es wohl eher ein Queerfront, denn die Partei ähnelt mittlerweile einer radikalisierten Variante der Grünen. Aber ein Hitlergruß scheint eher ungewöhnlich beim politischen Arm der Antifa. Doch genau diesen Gruß entbot ein Delegierter am Wochenende auf dem Parteitag der Berliner Linken. Und wie reagiert die Parteiführung? Angeblich ist man entsetzt und verwies den Genossen des Raumes. So schreibt es jedenfalls der Berliner Tagesspiegel. Allerdings nachprüfbar ist diese Darstellung nicht. Eine Anfrage von Auf 1 ließ der Landesverband unbeantwortet. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.